Schauer und Gewitter, dahinter Auflockerungen bei 20 bis 30 Grad. 22.03 Uhr.
NDR Kultur. Am Abend vorgelesen.
Gerd Westphal liest nun wieder aus dem Roman Unwiederbringlich von Theodor Fontane. Heute den 16. von 22 Abschnitten. Das Jahr 1859 geht zu Ende. Vorbereitungen auf das Weihnachtsfest werden bereits getroffen und Graf Volk ist im Gefolge der dänischen Prinzessin Maria Eleonore noch immer auf Schloss Frederiksborg. Die Prinzessin ist erkrankt, offenbar infolge der Nachricht, dass auch der König möglicherweise in Begleitung der Gräfin Danner das Weihnachtsfest auf Frederiksborg verbringen wolle. Die Krankheit vereitelt die Abreise und so verbringt Holk seine Tage im Umgang mit Penz oder dem Fräulein Eber von Rosenberg. Mahnende Briefe kommen von zu Hause, vom Schloss Holkenes und zuletzt meldete sogar Holks Schwager Arne eine ernstliche Gemütserkrankung Christines, verbunden mit Vorwürfen gegen Holk und seine allzu kühlen und gleichgültigen Briefe aus Kopenhagen. Holk weiß, dass dieser Brief Arnes eine rasche Antwort erfordert. Hören Sie wieder Gerd Westphal.
Die Krankheit der Prinzessin, so wenig gefährlich sie war, zog sich hin. Der König, inzwischen eingetroffen, hatte mit den Personen seiner nächsten Umgebung den linken Flügel bezogen und beschränkte sich, was die Prinzessin anging, darauf, sich jeden Tag nach dem Befinden derselben erkundigen zu lassen. Sonst wurde man seiner kaum gewahr, was teils mit seiner häufigen Anwesenheit drüben in Skotsborg, teils mit seiner Lebensweise zusammenhing. Er liebte nun mal die Vergnügungen im Freien. War nicht Hetzjagd, so war Pirschjagd, und war nicht Dachsgraben, so war Graben nach Steinbetten und Moorfunden. Ja, mitunter war er bis Finderöd und Arresedal hinüber, um von dort aus, wo seine Boote lagen, auf dem großen Arresee zu segeln. Holk, der die Kapitäne Westergaard und Lundby noch von Schleswig und Flensburg her, wo sie vorübergehend in Garnison gestanden hatten, gut kannte, suchte den Verkehr mit ihnen zu erneuern, was auch gelang, und ihm dann und wann ein paar vergnügliche Plauderstunden eintrug. Aber wenn er dann wieder allein war und nach Holkenäs hinüberdachte, kam ihm ein Gefühl schwerer Verlegenheit und Sorge. Das ging nicht so weiter. Die Korrespondenz zwischen ihm und Christine stockte völlig, aber auch die Briefe von Petersen und Arne waren noch unerledigt. Dieser letzte wenigstens musste beantwortet werden. Schon eine Woche war seit seinem Empfange vergangen. Wenn er es nicht auch mit dem noch verderben wollte, der allezeit sein bester Freund und Berater und vielleicht nur zu oft sein Anwalt in seinen früheren kleinen Kämpfen mit Christine gewesen war. Es war ein dienstfreier Tag, hell und klar, und Dr. B. von der Prinzessin kommend hatte bei ihm vorgesprochen und ihn durch Hilleröder Stadtklatsch und kleine Doktorgeschichten in eine behagliche Stimmung versetzt. Diese Stimmung wollte er nicht ungenutzt vorübergehen lassen. Stimmung war schon der halbe Brief. Und was war es denn auch am Ende? Christine war eine Frau mit weniger Vergnüglichkeit als wünschenswert und mit mehr Grundsätzen als nötig. Das war eine alte Geschichte, die von niemandem bestritten wurde, kaum von Christine selbst. In diesem Sinne sprach er noch eine Weile vor sich hin, und als er sich mehr und mehr in die Vorstellung hineingeredet hatte, dass alles genau betrachtet eine bloß aufgebauschte Geschichte sei, weil ja doch eigentlich nichts vorläge, nahm er schließlich seinen Platz am Schreibtisch und schrieb: »Lieber Arne, sei herzlich bedankt für deinen lieben Brief vom 23. vorigen Monats. Umso herzlicher, als ich nach so vielen Beweisen deiner freundschaftlichen Gefühle für mich sehr wohl weiß, dass du bei starker Hervorhebung deiner Bedenken über mein Tun und Lassen nur der Vorstellung einer Pflicht gehorchtest. Aber, lieber Arne, lass mich dich fragen, lag eine solche Pflicht wirklich vor? Hast du nicht, um diesmal als Christinens Anwalt, sonst warst du der meine, das Recht deiner Klientin gegen mich zu wahren, mich in ein Unrecht gesetzt, das gar nicht existiert? Alles Anklagematerial gegen mich ist meinen eigenen Briefen entnommen. Nun, diese Briefe liegen jetzt drüben in Holkenäs und sind mir nicht mehr in jedem Einzelpunkt gegenwärtig. Aber wenn ich ihren Inhalt aus dem Gedächtnis rekapituliere, so kann ich nichts finden, was eine Beschuldigung rechtfertigte. Das sind die Hansens und da ist das Fräulein von Rosenberg, bei deren Schilderung ich, wie ein englisches Sprichwort sagt, mehr Petersilie an das Hühnchen gelegt haben mag, als unbedingt nötig war. Aber ein solches Zuviel hätte mir entweder auf Unbefangenheit gedeutet werden müssen oder auf einen Hang, das Ridicule durch sich selber wirken zu lassen. Ich entsinne mich in einem meiner Briefe von einer halb märchenhaften Audienz der schönen Capitana beim Kaiser von Siam und in einem anderen von dem pikanten und allerdings etwas freisinnigen Fräulein von Rosenberg als von einem David Strauss'schen Amanuensis gesprochen zu haben. Und nun frage ich dich, lieber Arne, ob das Auslassungen sind, die Christinens Empfindlichkeiten und im weiteren Verlauf deine brieflichen Vorwürfe rechtfertigen. Ich sprach eben von meiner Unbefangenheit, die mir zum Guten gedeutet werden müsse, will aber im Gegensatze dazu einräumen, und das ist das einzige Zugeständnis, das ich machen kann, dass mir in meiner Korrespondenz mit Christine der richtige Ton schließlich verloren gegangen ist. Von dem Augenblick an, wo man sich beargwohnt sieht, ist es schwer, in Ton und Haltung korrekt zu bleiben, und umso schwerer, als es den Unschuldsgrad gar nicht gibt, der einen, wenn erst einmal Zweifel angeregt wurden, gegen Bedenken und kleine Vorwürfe seiner selbst ein für allemal sicherstellte. Was wandelt uns nicht alles an? Was beschleicht uns nicht alles? Vieles, alles. Aber schon Martin Luther, dies weiß ich aus der Traktätchenliteratur, die immer nur zu fleißig in unser Haus kam, hat einmal ausgesprochen: Wir können nicht hindern, dass die bösen Vögel über uns hinfliegen. Wir können nur hindern, dass sie Nester auf unserem Haupte bauen. Ja, Schwager, es bleibt dabei, Christine, so vieler Tugenden sie sich rühmen darf, eine hat sie nicht. Sie hat nicht die der Demut. Und genährt und großgezogen in der Vorstellung einer besonderen Rechtgläubigkeit, von der sie beständig Heilswirkungen und Erleuchtungen erwartet, kommt sie natürlich nicht auf den Gedanken, dass sie gleich anderen auch irren könnte. Sie hat Asta nach Gnaden freigebracht und Axel nach Bunzlau. Das sind Taten, die Schwächen und Irrtümer ausschließen. Irrtümer, denen andere, die statt nach Herrenhut nach Kopenhagen reisen, ein für allemal unterworfen sind. Und nachdem ich so meine Verteidigung geführt und gegen den Schluss hin mehr als mir lieb ist, die Rolle des Angeklagten mit der des Anklägers vertauscht habe, verabschiede ich mich und lege meine Sache in deine Hand, vollkommen sicher darin, dass deine Klugheit und vor allem auch die Liebe, die du gleichmäßig für mich wie für Christine hegst, alles zum Guten hinausführen wird und damit Gott befohlen, wie immer dein dir herzlich ergebener Holk. Als er die Feder aus der Hand gelegt hatte, nahm er den Bogen und stellte sich ans Fenster, um alles Zeile für Zeile noch einmal durchzusehen. Er fand manches auszusetzen und murmelte, wenn ihm dies und das nicht zusagte, fast so doktrinär wie Christine. Der Schluss aber von der besonderen Rechtgläubigkeit gefiel ihm. Und mehr noch die Stelle von der eingebüßten Unbefangenheit. Eingebüßt, weil es, sobald man erst unter Anklage stehe, keinen Unschuldsgrad gäbe, der einen gegen Zweifel und gelegentliche Selbstvorwürfe sicherstelle. Sein Auge weilte wie gebannt darauf, bis zuletzt die Befriedigung darüber hinschwand und ihn nichts mehr daraus ansah als das Bekenntnis seiner Schuld. Die schönen Tage, die seinem Ruf zum Trotz fast den ganzen November über angedauert hatten, schlossen mit dem Monatswechsel ab und heftige Nordweststürme setzten ein, nur dann und wann von Regenschauern unterbrochen, die freilich oft schon nach wenigen Stunden einem neuen Nordwester Platz machten. Dieser Wetterumschlag änderte natürlich auch das Leben im Schloss. Alle Spaziergänge, die sich nicht selten bis Friedensborg und südlich bis Lilleröd ausgedehnt hatten, hörten auf. Und an die Stelle der halbdienstlichen Vereinigungen in der großen Herluft-Trolle-Halle traten jetzt kleine Reunions, die sich zwischen Hüben und Drüben, oder was dasselbe sagen wollte, zwischen den beiden Türmen teilten und an einem Abend bei der einen, am anderen bei der anderen der beiden Hofdamen stattfanden. Die Prinzessin hatte dies eigens so gewünscht, und die Schimmelmann, so steif und zeremoniell sie sonst sein mochte, war als Wirtin von großer Liebenswürdigkeit, so dass ihre Abende mit denen Ebbas wetteifern durften. Die Zusammensetzung der Gesellschaft war immer dieselbe, voran der Hofhalt der Prinzessin, dazu das schleppegrellsche Paar und die beiden Adjutanten des Königs, von denen Lundby sich auf den Hof und Lebemann, Westergaard auf den Freisinnigen hin ausspielte, kleine gesellschaftliche Nuancen, die den Reiz des Verkehrs mit ihnen nur noch steigerten. Ja, man sah sich täglich, immer nur zwischen dem Links- und Rechtsturm wechselnd. Und wie die Zusammensetzung der Gesellschaft dieselbe war, so war es auch die Form der Unterhaltung, die sich auf Lustspiele, Lesen und Deklamation und, wenn es hochkam, auf ein Stellen von Bildern beschränkte. Dann und wann, schon um Penz und der Schimmelmann willen, wurde auch eine Whistpartie beliebt, die dann nach dem Abendbrot in ein kleines, sehr harmloses Hazard überging. Ebba gewann immer, weil sie, wie sie sagte, Unglück in der Liebe habe. Man war heiter bis zur Ausgelassenheit und während selbstverständlich über das ewige Sturm- und Regenwetter und mehr noch über die nicht enden wollende Krankheit der Prinzessin geklagt wurde, gestand man sich doch gleichzeitig, dass man diesem angeblichen Unglück all das Glück verdanke, dessen man sich erfreute. So ging es bis zum zweiten Advent, da schlug das Wetter abermals um, und mit dem scharfen Nordost, der jetzt einsetzte, kam sofort auch bittere Kälte, die gleich in der ersten Nacht alle Tümpel und Regen lachen und schon den Tag darauf auch den kleinen Schlosssee mit Eis bedeckte. Dem Schlosssee folgte dann der breite nach Ost und West hin mit dem Esrom und Arresee Verbindung haltende Parkgraben, und als abermals eine Woche später die Nachricht kam, dass auch die großen Seen selbst an ihren Ufern wenigstens mit starkem Eise belegt seien, wurde, nachdem Dr. B. beschworen hatte, dass ein Ausflug bei blankem Wetter genau das sei, was die von Schlossmalaria, so war sein Ausdruck, herrührenden Zustände der Prinzessin am ehesten beseitigen werde, der nächste Tag schon für eine Schlitten- bzw. Schlittschuhpartie nach dem Arresee hin festgesetzt. Und nun war dieser Tag da, sonniger und frischer als alle voraufgegangenen, und kurz vor zwei traf man sich an der uns wohlbekannten Stelle, wo jetzt die Strickfähre eingefroren im Eise lag. Die, die sich da selbst zusammenfanden, waren zunächst die Prinzessin selbst mit Holk und Ebba, dann Schleppegrell und die beiden Adjutanten. Penz fehlte, weil er zu alt, die Pastorin, weil sie zu korpulent war. Während sich Erichsen und die Schimmelmann dem ziemlich scharfen Nordost, der ging, nicht aussetzen mochten. Auch diese vier hatten auf ein bestimmtes Maß von Teilnahme nicht verzichten wollen und waren in eine geschlossene Kutsche gestiegen, um vorausfahrend die wetterfestere Hälfte der Gesellschaft in einem kleinen, dicht an der Einmündung des Parkgrabens in den Arresee gelegenen Gasthause zu erwarten. Neben der Fähre, die durch voraufgeschickte Dienerschaften in ein Empfangs- und Unterkunftszelt verwandelt worden war, stand ein eleganter Stuhlschlitten, und als die Prinzessin darin untergebracht und mit Hilfe von allerhand Pelzwerk vor Erkältung geschützt worden war, handelte es sich für die begleitenden Schlittschuhläufer nur noch um die Frage, wer die Führung übernehmen und zweitens, wer mit der Ehre, den Schlitten der Prinzessin über das Eis hinzusteuern, betraut werden sollte. Rasch entschied man sich, dass Schleppegrell als Ortskundigster den Zug führen, Holk aber den Schlitten der Prinzessin zu steuern habe, während dicht aufschließend das Fräulein an der Hand der beiden Offiziere folgen sollte. Nach dieser Anordnung wurde denn auch wirklich aufgebrochen, und weil alle sehr geschickte Läufer, außerdem auch die Kostüme, gut und kleidsam gewählt waren, so war es eine Freude, den Zug über die glatte Eisfläche hinschießen zu sehen. Am imponierendsten wirkte Schleppegrell, der heute mehr einem heidnischen Wotan als einem christlichen Apostel glich. Sein Mantelkragen bauschte sich über dem Krempenhut hoch im Winde, während er den Pikenstock, um die Schnelligkeit zu steigern, immer kraftvoller ins Eis stieß. Die Prinzessin war erfreut und sprach es zu Holg auch aus, ihren Pfadfinder so fantastisch vor sich herfahren zu sehen. Aber ihr Schönheitssinn, der ihr trotz des ihr fehlenden Sinnes für Ordnung und Eleganz in hohem Maße zu eigen war, würde doch noch erfreuter gewesen sein, wenn sie gelegentlich rückwärts blickend auch das Bild der ihr folgenden drei hätte vor Augen haben können. Ebba, das Kleid geschürzt und in hohen Schlittschuhstiefeln, trug eine schottische Mütze, deren Bänder im Winde flatterten, und jetzt rechts dem einen und dann wieder links dem anderen ihrer Partner die Hand reichend, glich ihr Eislauf einer Tanztour, darin sie sich trotz weit ausholender Seitenbewegungen in wachsender Raschheit vorwärts bewegte. Der zurückzulegende Weg war nicht viel kürzer als eine Meile, aber ehe noch eine halbe Stunde um war, wurde man schon des hochgelegenen Gasthauses, daraus ein heller Rauch aufstieg, ansichtig und dahinter der weiten Fläche des Arresees, blinkend und blitzend, so weit das Eis ging und dann bläulich zitternd, wo der See noch eisfrei dem Meere sich zudehnte. Schleppegrell, als er das Ziel vor Augen hatte, schwenkte triumphierend den Pikenstock, und das ohnehin schon rasche Tempo womöglich noch beschleunigend, war er in kürzester Frist bis an das Gasthaus heran, auf dessen vorgebauter Treppe Penz und die Schimmelmann und mit ihnen auch die kleine Pastorsfrau schon standen und die Herankommenden mit Tücherwehen begrüßten. Nur Erichsen, eine Schachtel Cashew in Händen, war, wie sich später ergab, in der Gaststube zurückgeblieben. Holg, die eine Hand auf die Rücklehne des Schlittens gelegt, lüpfte mit der anderen den Hut, und im nächsten Augenblick schon hielt er an einem kleinen Wassersteg, dessen Bretterlage bis zu dem Gasthause hinauf sich fortsetzte. Penz, mittlerweile herangekommen, bot der Prinzessin seinen Arm, um sie, während Schleppegrell und die beiden Kapitäne folgten, die Düne hinaufzuführen, und nur Holg und Ebba standen noch an dem Wassersteg und sahen erst den Voraufgehenden nach und dann einander an. In Holgs Blick lag etwas wie von Eifersucht, und als Ebbas Auge mit einem halb spöttischen »Ein jeder ist seines Glückes Schmied« darauf zu antworten schien, ergriff er ungestüm ihre Hand und wies nach Westen zu, weit hinaus, wo die Sonne sich neigte. Sie nickte zustimmend und beinahe übermütig, und nun flogen sie, wie denn die Verwunderung der Zurückbleibenden ihnen nur noch ein Sporn mehr sei, der Stelle zu, wo sich der eisblinkende, mit seinen Ufern immer mehr zurücktretende Wasserarm in der weiten Fläche des Arresees verlor. Immer näher rückten sie der Gefahr, und jetzt schien es in der Tat, als ob beide quer über den nur noch wenig hundert Schritte breiten Eisgürtel hinweg in den offenen See hinaus wollten. Ihre Blicke suchten einander und schienen zu fragen, soll es so sein? Und die Antwort war zumindest keine Verneinung. Aber im selben Augenblicke, wo sie die durch eine Reihe kleiner Kiefern als letzte Sicherheitsgrenze bezeichnete Linie passieren wollten, bog Holg mit rascher Wendung rechts und riss auch Ebba mit sich herum. Hier ist die Grenze, Ebba. Wollen wir drüber hinaus? Ebba stieß den Schlittschuh ins Eis und sagte, wer an zurück denkt, der will zurück. Und ich bin's zufrieden. Erichsen und die Schimmelmann werden uns ohnehin erwarten. Die Prinzessin vielleicht nicht. Eine Stunde nach Sonnenuntergang, als, um Penz zu zitieren, Holg und Ebba von ihrer Eismeerexpedition wieder in gesicherte Verhältnisse zurückgekehrt waren, trat man in einem geschützten und mit Decken wohlversehenen Charabanc, der Platz für alle hatte, den Heimweg nach Frederiksborg an. Unterwegs wurde der romantischen Eskapade trotz der Gegenwart der beiden Flüchtlinge mit sichtlicher Vorliebe gedacht, und der Ton, in dem es geschah, ließ keinen Zweifel darüber, dass man alles als etwas vergleichsweise Harmloses, als einen bloßen Übermutsstreich ansah, zu dem Ebba den armen Holg gedrängt habe, der nun wohl oder übel habe nachgeben müssen. In diesem Sinne sprachen die meisten. Und nur die Prinzessin konnte sich ganz gegen ihre Gewohnheit nicht entschließen, in den heiteren Ton mit einzustimmen, schwieg vielmehr, was, wenn auch sonst niemandem, so doch den beiden Adjutanten auffiel, die sich bei diesem Schweigen einiger schon vorher von Seiten der Prinzessin gemachter, halb ängstlicher, halb missbilligender Bemerkungen erinnern mochten. Ebba liebt mit der Gefahr zu spielen, So hatte das Gespräch drinnen im Gasthause begonnen. Und sie darf es auch, weil sie ein Talent hat, ihren Kopf klug aus der Schlinge zu ziehen. Sie wird wohl für alle Fälle einen Rettungsgürtel unter der Pelzjacke tragen. Aber nicht jeder ist so klug und so vorsichtig. Und am wenigsten unser guter Holk. Dies alles war am Kaffeetische so halb scherzhaft hingesagt worden, während Holk und Ebba noch draußen waren. Aber hinter dem Scherze hatte sich offenbar ein Ernst versteckt. Gegen 6 war man im Schlosse zurück, und als man sich gleich darauf von der Prinzessin, die noch immer die Abende allein zuzubringen liebte, getrennt hatte, nahm man auch untereinander Abschied, aber allerdings unter dem gleichzeitigen Zuruf »Auf Wiedersehen heute Abend!« »Und in welchem Turm?« fragten die beiden Kapitäne, die diensteshalber während der letzten Abende in dem kleinen Kreise gefehlt hatten. »Nun, im Ebba-Turm. Und nicht später als 8. Wer später kommt, zahlt Strafe. Welche? Das findet sich.« Und danach ging jeder auf sein Zimmer, nachdem noch Schleppegrell versprochen hatte, seinen Schwager, Dr. B., mitzubringen. Die beiden Schleppegrills und Bi, die den weitesten Weg hatten, waren natürlich die pünktlichsten und ersten und trafen, weil es inzwischen leise zu schneien begonnen hatte, von kleinen Flocken überstäubt auf dem untern Turmflur ein, von dem aus eine Wendeltreppe zunächst in Ebbas und dann höher hinauf in Holks Zimmer führte. Was dann im 3. und 4. Stocke noch folgte, darum hatte sich von allen Turmbewohnern bis dahin niemand gekümmert. Nicht einmal Karin, die sich, seitdem es kalt geworden, nur noch angelegen sein ließ, möglichst warm zu sitzen. Erst um ihret und zum zweiten um eines jungen Gärtnerburschens willen, mit dem sie gleich während der ersten 24 Stunden ihres Frederiksborger Aufenthalts ein intimes Verhältnis angeknüpft hatte. Sie war darin überaus erfahren. Und Wärme, wie sie wusste, kam der Liebe zustatten. Auch heute wieder hatte sie für eine rechte Behaglichkeit gesorgt, und als sich die Hilleröder Gäste von der auf dem Flur herrschenden Temperatur angeheimelt fühlten, sagte Dr. B., während er Karin die Hand patschelte, »Das ist recht, Karin, ihr schwedischen Mädel, ihr versteht es. Aber wie fängst du es nur an, es hier auf dem Flur so warm zu haben? Es ist ja, dass man sich gleich hier auf die Treppe setzen und den Abend bei dir zubringen möchte.« Schleppegrell, der die schiffsärztlichen Verkehrsformen seines Schwagers nur zu gut kannte, warf diesem einen zu minderer Vertraulichkeit auffordernden Blick zu. Karin aber, die sich mit jedem und nicht zum wenigsten mit alten Schiffschirurgen auf einen guten Fuß zu stellen liebte, wies auf eine hinter dem Treppenaufgang gelegene Wandstelle, die gerade in der Mitte zu glühen schien. Und im Nähertreten sah unser Freund B. denn auch, dass sich hier ein in die Wand hineingebauter mächtiger Ofen befand, dessen Front natürlich in Karins Zimmer ging, während die schmucklose, nur aus Backsteinen und einer großen Eisenplatte hergestellte Hinterwand den ganzen Unterflur und mit ihm zugleich das halbe Treppenhaus heizte. »Vorzüglich«, sagte B., »vorzüglich, das werde ich bei der Schlossverwaltung anregen und zur Nacheiferung empfehlen. Eiserne Ofen mit sozusagen Doppelheizung, Flur und Stube zugleich. Drüben bei der Schimmelmann, die freilich keine Karin zur Aushilfe hat, herrscht immer eine grimmige Kälte. Man friert Stein und Bein und die Schimmelmann natürlich mit, und da soll man dann helfen bei den ewigen Katarren. Von davor den Händen und roter Nase gar nicht zu sprechen. Ein Glück, dass die Danner nicht hier ist. Die hat freilich ihren Leibarzt und nicht zu vergessen auch mehr natürliche Wärme. Sonst wäre sie nicht die, die sie ist.« Schleppegrell war mit dem, was sein Schwager an baulichen Verbesserungsvorschlägen vorbrachte, sichtlich uneinverstanden und sagte, während alle drei jetzt die Treppe hinaufstiegen, »Ich bin ganz dagegen, Bi, lass die Türme genau so, wie sie sind.« »Ach«, lachte Bi, »du hast wieder historische Bedenken. Ein Turm, in dem man 200 Jahre lang gefroren hat, in dem muss weiter gefroren werden. Das nennt ihr dann Pietät. Und die Pastoren haben vielleicht noch ein größeres Wort dafür. Ich für meine Person, ich bin für Warmsitzen.« »Ja«, sagte Schleppegrill, »das ist das Vorrecht aller Nordpolfahrer. Je näher dem Nordpol, je mehr Ofenhocker. Und Schlossverwaltung, sagst du, da willst du hingehen und die Neuerung anempfehlen? Na, ich werde mitgehen, wenn du gehst. Und während du den Doppelofen, der noch dazu halb ein eiserner ist, beantragst, werde ich beantragen, diesen einen aus der Wand herauszureißen. Es ist der größte Leichtsinn.« Und überall Tannäpfel und Kienenholz und die Dielen und Verschläge so wurmstichig wie Pfeifenzunder. Unter diesen Worten waren sie die Treppe hinauf und traten bei Ebba ein, wo schon alles in festlicher Vorbereitung war. Die Lampen und Lichter brannten und der bereits gedeckte Tisch war, soweit es ging, in die tiefe Fensternische geschoben. Alles geräumig und übersichtlich. Aber ehe 10 Minuten um waren, herrschte durch den ganzen Raum hin ein summendes Durcheinander und ein Überblick ermöglichte sich erst wieder, als die Mehrzahl an 2 rasch zurechtgemachten Spieltischen Platz genommen hatte. Links die Schimmelmann mit Penz und Lundby, rechts die Pastorin mit Erik und Westergaard. Holk und Bi, die gern mitgespielt oder das Whist mit dem Strohmann zu einem richtigen Whist erhoben hätten, mussten auf Mitspiel verzichten, weil Schleppegrell, den man doch nicht alleine lassen konnte, grundsätzlich keine Karte nahm. Nun war freilich noch Ebba da, diese aber hatte sich als Wirtin jedem Einzelnen auf wenigstens Augenblicke zu widmen und trotzdem der Tisch vorsorglich im Voraus gedeckt war, gab es doch noch vielerlei zu tun und die Weisungen an Karin und den zur Aushilfe mit herangezogenen Gärtner nahmen kein Ende. Holk und Bi, nachdem sie sich in den Verzicht gefunden, hatten sich schließlich in eine Ecke zurückgezogen, die dicht neben der Alkovennische durch einen vorspringenden Mauerpfeiler gebildet wurde. Hier war man denn auch bald in einer intimen Unterhaltung, die der allzeit wissbegierige Holk natürlich nach Island hinüber zu spielen wusste. »Wissen Sie, Dr. B., dass ich Sie wegen Ihres schiffsärztlichen Aufenthalts da oben geradezu beneide? Nicht wegen Skorbut und der Amputationen, die ja dabei vorkommen sollen, aber doch wegen des Ethnographischen.« B., nur höherer Feldscheer, der das Wort ethnographisch vielleicht noch nie gehört, jedenfalls aber über seine Bedeutung nie nachgedacht hatte, schrak etwas zusammen und hätte so ohne weiteres nicht Rede und Antwort stehen können. Der ganz in Fragelust aufgehende Holk aber sah nichts davon und fuhr fort, »Und wenn uns Island bloß ein beliebiges Etwas wäre, dass uns so eigentlich nichts anginge. Nun, so könnte man mit seinem Interesse zurückhalten. Aber die Isländer sind doch unsere halben Brüder und beten jeden Sonntag für König Friedrich gerade so gut wie wir. Und vielleicht noch besser, denn es sind ernste und fromme Männer. Und wenn ich dann denke, dass man so in den Tag hineinlebt und gerade von dem nichts weiß, von dem man recht eigentlich was wissen müsste, dann schäme ich mich und mache mir beinahe Vorwürfe. Was wäre, wie mir mein alter Pastor Petersen drüben wohl 100-mal versichert hat, was wäre beispielsweise die ganze germanisch-skandinavische Literatur, wenn wir den Snorre Sturluson, diesen Stolz der Isländer, nicht gehabt hätten? Was wäre mit der Edda und vielem anderen? Nichts wär's damit. Und nun frage ich Sie, Dr. B., sind Sie während Ihrer isländischen Tage diesen Dingen als einem Etwas begegnet, das noch jeder kennt und liebt und singt und sagt, die Frauen und Mädchen in den Spinnstuben und die Männer, wenn sie auf den Robbenfang ziehen? Schleppegrell, der all diese Fragen mit angehört hatte, wurde verlegen in die Seele seines Schwagers hinein. Bi selbst aber hatte sich inzwischen erholt und sagte mit gutem Humor, »Ja, das weiß eigentlich alles mein Schwager Schleppegrell viel besser, der nicht da war. Personen, die nicht da waren, wissen immer alles am besten. Ich weiß von den Isländern bloß, dass ihre Betten besser sein könnten. Trotzdem sie die Eider ganz sozusagen vor der Tür haben. Und die Federn sind auch wirklich gut und man liegt auch wirklich warm darin, was da oben, um recht und billig zu sein, doch immer die Hauptsache bleibt. Aber das Linnen, das ist die schwache Seite. Dass die Fäden mitunter wie Bindfaden nebeneinander liegen, na, das möchte gehen. Aber was die Engländer die Cleanliness nennen, damit hapert es. Man merkt zu sehr, dass es da mehr Eis als Wasser gibt und dass die Wäscherinnen froh sind, wenn sie die Hände wieder in ihren Pelzhandschuhen haben. Es ist kein Land der Reinlichkeiten, so viel ist zuzugeben. Aber einen Lachs gibt es, komm, Milfo. Und dann, was das Getränk angeht, einige denken bloß immer an isländisch Moos. No, das gibt es auch. Aber ich kann Ihnen versichern, Herr Graf, einen besseren Whisky habe ich nirgends in der Welt gefunden, nicht in Kopenhagen und nicht in London und nicht einmal in Glasgow, wo doch das Feinste davon zu Hause ist.
NDR Kultur am Abend vorgelesen. Sie hörten die 16. Folge aus dem Roman Unwiederbringlich von Theodor Fontane, gelesen von Gerd Westphal. Diese Folge finden Sie ab sofort 7 Tage im Internet unter ndr.de/kultur sowie auch über unsere NDR Kultur App. Morgen um 22.30 Uhr können Sie die Fortsetzung hören.
NDR Kultur. Play Jazz.
A Moment's Notice. Musik, die den Moment feiert, senden wir heute im Fenster nach Europa mit einem eigens für das Enjoy Jazz Festival in Mannheim zusammengestellten internationalen Quintett. Beim Musikmachen und Hören kann man die Zeit und den Alltag vergessen, meint die ukrainische Sängerin Tamara Lukascheva. Ihr Album Anima ist unser Album der Woche in Play Jazz auf NDR Kultur. Ich bin Moretta Heinzelmann und zunächst ist hier eine Sensation. Die israelisch-deutsche Sängerin Efrat Aloni hat den Opus Klassik gewonnen in der Kategorie Klassik ohne Grenzen mit ihrem Projekt Handel Fast Forward.
Convey me to some peaceful shore, where no tumult just billows the roar, where life, though joyless, still is calm and sweet content is sorrow's balm. There, free from pomp and care to wait for, forgot the will of fate. There, free from pomp and care, to wait, forgetting and forgot the will of fate. To